Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Heute mit Annemarie Stoltenberg und ich freue mich sehr, dass wir hier zusammen einen kleinen Blumenstrauß schon pflücken können für den Geburtstag von Elke Heidenreich.
Ach, der Geburtstag.
Wir wollen noch nicht gratulieren, aber wir winden schon einen schönen Strauß für Sie. Sie müssten ja eigentlich, Frau Heidenreich, Wassermann sein.
Ich bin Wassermann, ja. Das sind diese, die immer mit der Stimmung rauf und runter gehen und nie zur Ruhe kommen.
Und dann haben Sie ja passend zu diesem schönen Geburtstag ein neues Buch geschrieben, das auch vom Wasser handelt. Alles fließt. Ein Buch über den Rhein zusammen mit dem Fotografen Tom Kraus. Ein wunderbares Buch in herrlicher Ausstattung. Ich finde, das ist ja praktisch ein Geschenk von Ihnen an Ihre Leser. Gar nicht,
ja,
für sich selbst.
Das war gar nicht geplant mit Geburtstag und so. Tom und ich sind ja ganz alte Reisehasen. Wir haben 14 große Reisen quer durch die Welt schon gemacht und Reportagen und Bücher zusammengeschrieben. Also immer er die Bilder, ich den Text. Und jetzt haben wir gesagt, eine machen wir noch. Dann sind wir alt und müde. Eine Reise machen wir noch zusammen. Und haben dann wirklich nach Wunsch, haben gesagt, weißt du was, wir reisen mal den Rhein entlang. Von den beiden Quellen, er hat ja zwei Quellen, bis zu den beiden Mündungen. Und zwar zu Fuß, mit Rucksack, gewandert in den Bergen, dann mit dem Fahrrad, dann mit dem Auto, dann von Basel bis Amsterdam mit dem Schiff. Also wir haben wirklich den Rhein abgeklappert, jeden Kilometer. Und ich habe einfach notiert, was man sieht, ein bisschen recherchiert, aber es soll ja nicht Volkshochschule werden. Tom hat seine wunderbaren Bilder gemacht und so ist das Buch entstanden und kommt jetzt wirklich zufällig zu meinem Geburtstag raus.
Ach, das war wirklich Zufall?
Ja, klar. Ich plane doch nicht zu meinem Geburtstag ein Buch. Also mein Leben geht mit Arbeit ganz normal weiter. Ich muss Sie da auch enttäuschen. Geburtstage bedeuten mir überhaupt nichts. Man wird ein Jahr älter jedes Jahr. Für eine Kathedrale ist das überhaupt kein Alter, aber für mich dann schon. Das weiß ich, aber da gibt's nichts groß zu feiern.
Ich finde, das ändert sich ja auch im Laufe eines Lebens. Kinder finden Geburtstage wichtig.
Ja, und dann auch so bis 30 und dann irgendwie nicht mehr. Und 60 war wieder toll, aber jetzt, also albern, den 100. den feiern wir wieder.
Wie haben Sie Ihren Geburtstag gefeiert, als Sie Kind waren?
Ich weiß es gar nicht mehr, weil meine Kindheit war ja nicht besonders glücklich. Ich glaube, ich musste immer wählen zwischen was anzuziehen und was zu lesen. Und ich habe immer was zu lesen gewählt. Wir waren ja so arm. Also als ich älter wurde, dann war es immer ein Buch. Und als ich noch kleiner war, vielleicht, weiß nicht, ein Geschenk, ein Spielzeug oder so. Aber groß gefeiert wurde nicht und auch nie ein Geburtstagsfest. Ich kann mich nicht erinnern.
Sie sind dann aus dem Elternhaus ja ganz früh weggegangen und zu einem Pfarrer gezogen. Wie kam das?
Ja, weil mein Elternhaus eben nicht sehr liebevoll war und auch niemand richtig auf mich aufpasste. Ich wurde da so mitgeschleift und war da nicht glücklich. Und dieser Pfarrer hat mich konfirmiert, als ich 14 war, und ging dann gerade damals aus Essen weg nach Bonn in ein schönes, großes Pfarrhaus und hat gesagt, die Elke nehme ich mit, die geht hier ein. Und er hat mich mitgenommen und nicht nur mich, auch noch andere. Und da war ich plötzlich in einem großen Haus voller Bücher, mit Klavier, mit anderen Kindern, mit Familie, womit das gegessen wurde, mit Servietten, wo man sich beim Tisch benahm. Alles anders als zu Hause, wo ich immer alleine war. Und da war ich bis zum Abitur.
Über dieses Leben, das Sie geführt haben, Ihre Erfolge, Ihre Niederlagen und über Bücher sprechen wir jetzt in der nächsten Stunde hier bei Klassik à la carte. Luciano Pavarotti sang die Arie Alma del Core von Antonio Caldara, ein Wunsch von Elke Heidenreich. Sie haben aber darauf bestanden, dass es von Pavarotti gesungen sein soll.
Ja, ich habe ihn immer geliebt, weil er hat sowas Strahlendes. Es war immer so, als wäre er dankbar für sein Talent. Er kam immer raus, stellte sich vorne an die Bühne, strahlte und sang. Und dieses Stück, dieser Caldara, ich habe... Weiß nicht, ob Sie das wissen. Ich habe ein Buch geschrieben über Venedig als Stadt der Musik. Das heißt, die schöne Stille. Warum ist in Venedig 500 Jahre lang so wahnsinnig viel Musik entstanden? Von Monteverdi, das erste Opernhaus war in Venedig, über Vivaldi, der Venezianer war. Und es ging ja bis Wagner, der den Tristan da geschrieben hat, Puccini, Verdi. Sie waren alle in Venedig. Warum? Bis Luigi Nono, der auch Venezianer war. Weil es eben so still ist, weil auf der Folie der Stille Musik entstehen konnte. Und darüber habe ich ein Buch geschrieben und bei der Recherche habe ich diesen Antonio Caldara entdeckt. Der war auch Venezianer Spätbarock, Cellist, Komponist, und er hat wahnsinnig viel geschrieben, über 400 Werke, 80 Opern, ist heute alles vergessen. Dabei ist es so schöner italienischer Bel Canto, und darum wollte ich einfach an den mal wieder erinnern.
Und Pavarotti, Sie sagen, der hat so was Strahlendes. Er gehört ja auch zu den Persönlichkeiten, die, wenn sie auf der Bühne stehen, dann ist die Bühne voll.
Ja, so ist es. Nicht nur, weil er so dick war, sondern weil er einfach so eine Ausstrahlung hatte.
Wer hätte auch Hänfling, auch als Hänfling diese Wirkung gehabt.
Also ich finde ja auch Placido Domingo ganz toll, ein wunderbarer Sänger. Aber der ist viel intellektueller. Der kann auch Schauspielern in den Opern. Pavarotti ist immer Pavarotti, egal was er singt. Der stellt sich vorne hin und schmettert los. Ich habe ihn immer sehr gern gehabt.
Ich will jetzt keine Vergleiche bemühen, aber es gibt einfach diese Menschen, die so vorne auf einer Bühne wirken und die man sich merkt und die dieses Talent haben, eben auch zu wirken von dieser Bühne ins Publikum hinein. Und dieses Talent hatten sie auch ihr Leben lang, egal was sie gemacht haben. Sie haben immer eine Riesenwirkung gehabt und einen Riesenerfolg gehabt, egal was sie angefasst haben.
Ach ja, ich würde gar nicht sagen, immer ein Riesenerfolg, aber ich habe auch dieses Talent, ich merke das. Ich gehe auf eine Bühne und ich habe den Saal sofort im Griff. Da schwatzt keiner, da passiert nichts. Ich kann große Säle, kleine Säle sehr gut von der Bühne aus fest im Griff haben. Das hat mit Liebe zu tun, mit Liebe zu meinem Beruf, mit Liebe zu den Menschen, für die ich das mache. Das war bei Pavarotti genauso. Ich gehe da gerne raus. Es gibt Autoren, die schleichen auf die Bühne und denken, scheiße, jetzt muss ich lesen, und trinken nach jedem Satz ein Glas Wasser und gucken nicht hoch. Ich habe jeden im Blick. Ich sehe genau, was passiert, bis in die letzte Reihe. Und ich liebe das. Ich genieße das. Ich finde das sehr schön. Ich wollte nie ein Bühnenstar sein, aber wenn ich eine Lesung mache oder einen Vortrag oder ein Konzert moderiere, möchte ich, dass der Saal glücklich ist. Und dazu tue ich alles, was ich kann.
Ich habe ja auch Ihre Figur Else Stratmann so geliebt.
Ja, mit der war ich aber nicht auf Bühnen oder kaum, also ganz selten mal. Wenn der WDR öffentlich irgendwo eine Sendung machte oder mal im Unterhaus, wenn ich einen Preis kriege, da habe ich in Gottes Namen auf der Bühne performt. Als Figur, als Schauspielerin, das habe ich nicht gern gemacht. Ich muss schon Elke sein.
Ich habe die ja auch nur gehört, die Else Stratmann. Mhm. Mir unvergesslich, wie sie gesagt hat, dass ihre Mutter hätte gesagt, also dafür haben wir dich nicht studieren lassen, dass du jetzt so ein falsches Deutsch sprichst.
Ja, dass du jetzt mit falsches Deutsch dein Geld verdienst. Ja, ich habe die Else sehr gern gemacht, weil man kann unter dem Deckmantel des Dialekts natürlich sehr viel schöne Satire anbringen und zu ernst genommene Dinge schön karikieren. Aber als ich das dann zweimal im Fernsehen gemacht habe, Sie erinnern sich vielleicht, das waren die beiden Olympiaden 1984 in Los Angeles und 1988 in Seoul. Da war ich mit dem ZDF-Team als Else mit und hing immer im Fenster und habe meine Kommentare gemacht. Und danach war ich so bekannt, ich muss fast sagen berühmt, dass ich merkte, die Else frisst mich auf. Und da habe ich es gelassen und habe danach nie mehr eine gemacht.
Fehlte die Ihnen dann als...
Manchmal fehlte sie mir, vor allem unter der ganzen Kohl-Ära. Da hätte man natürlich herrliche Scherze machen können als Else Stratmann. Aber ich wollte ernst genommen werden mit dem, was ich sonst machte, mit meinem Schreiben. Ich habe damals gerade angefangen, wirklich zu schreiben, Erzählungen und so. Und ich dachte immer, wenn das als Else Stratmann dann aufgefasst wird, das täte mir weh, das wollte ich nicht.
Der Schauspieler Geert Hauke, auch so ein Mensch, den man auf der Bühne nicht übersehen konnte, dessen Lieblingsgeschichte überhaupt in der ganzen Literatur war Ihre Geschichte von der Frau, die mit dem rosa Schwein zu Weihnachten unterwegs ist.
Erika, also die hat ein Eigenleben entwickelt. Die Geschichte ist in meinem allerersten Buch, Kolonien der Liebe hieß das. Das waren Erzählungen. Und da war die Erika ein Teil. Und später habe ich die nochmal ein bisschen verlängert und verändert, weil sie dann als Einzelbuch erschien mit wunderbaren Zeichnungen von Michael Sova, wo man das Schwein dann sieht. Und das ist eine Geschichte, die so sehr ihren Weg gemacht hat. Eine Auflage nach der anderen. Jedes Weihnachten geht die wieder. Und es touren mehrere Schauspieler durchs Land, unter anderem Susanne von Borjody, die ich auch sehr schätze, die dieses Ding immer wieder lesen. Mit Orchesterbegleitung oder alleine in Theatern, in Kleinkunstbühnen. Erika hat ein Eigenleben.
Ich glaube, sie holen die Menschen da ab, wo jeder schon mal gewesen ist. Ein grässliches Weihnachtsfest, wo alles...
Ja.
Missglückt und entgleitet.
Und wo es am Ende doch gut wird auf irgendeine Weise. Ja, tröstlich wird.
Ja,
unter zwei Einsamen mit Schwein.
Ja. Es wärmt einem zum Schluss das Herz.
Das Schwein steht immer noch bei mir zu Hause. Und stellen Sie sich vor, die Geschichte wird sogar jetzt, 20 Jahre oder 30 Jahre danach, verfilmt.
Ein weiterer Geburtstag mit Fest.
Ich habe aber damit gar nichts zu tun. Ich schreibe es nicht. Ich habe einfach nur gesagt, ja, macht, wenn ihr wollt.
Mal weil sehen, Sie schlau sind.
Ja, weil ich keine Lust mehr habe, Drehbücher zu schreiben. Habe ich zu lange gemacht. Ich will jetzt ein bisschen ruhiger leben und nicht mehr so entsetzlich viel machen.
Dann hören wir uns jetzt zusammen ein bisschen Musik an.
Ja.
Sie hören Klassik à la carte heute mit Elke Heidenreich.
Und ich sitze hier und rätsele, was es war. Also, dass es Beethoven war, kann man hören. Aber wer hat da in diesem Affenzahn gespielt? Ich habe eine Ahnung, aber ich bin mir nicht sicher.
Das war Lang Lang.
Ja,
mit dem Klavierkonzert
genau
Nummer 3.
Genau, das habe ich geahnt. Ja. Den habe ich mal gehört in der Scala in Mailand. Da hat er ein Konzert gegeben. Der schmeißt die Arme immer ganz hoch in die Luft, also viel Show auch, und lässt sie dann runterknallen auf die Tasten und legt los mit einem Tempo. Das ist unfassbar. Und in dieser Lautstärke und Kraft auch, ja, habe ich auf ihn getippt.
Ja, aber trotzdem, dass es diese Zartheit und Präzision dann hat, in dem Tempo.
Ja, aber das konnte dann letztlich Horowitz noch besser.
Wir haben vorhin kurz gehört, dass Sie in Ihrer Kindheit gar nicht viele Bücher hatten, sondern dass das etwas Kostbares war, das Sie sich zum Geburtstag gewünscht haben. Ich durfte nicht nachts lesen. Man stand da die halbe Nacht neben dem Lichtschalter. Und wenn es ein Geräusch zu hören war, habe ich das Licht schnell ausgemacht oder natürlich mit der Taschenlampe unter der Bettdecke. Kennen Sie das auch?
Ja, klar, kein Kind darf nachts lesen. Aber ich wurde ins Bett geschickt und dann ging meine Mutter auch ins Bett. Und dann habe ich gelesen, solange wie ich Lust hatte. Das hat dann niemand mehr kontrolliert. Irgendwann fallen einem ja die Augen zu. Man ist ja wirklich noch ein Kind und kann nicht so lange lesen. Ich habe mir Bücher aus der Leihbücherei geholt. Wir hatten eine sehr schöne Leihbücherei. Und da durfte ich immer mehr mitnehmen als die anderen Kinder, weil ich, die merkte schon die Bibliothekarin, ich bin wirklich eine Lesemaus. Und ich habe, weil ich eine schöne Schrift hatte, durfte ich Karteikärtchen beschriften. Und für die Arbeit, dass ich Karteikärtchen beschriftet habe, durfte ich dann so viel ausleihen, wie ich wollte. Und ich habe die ganzen Kinderbücher natürlich gelesen und mich dann langsam rangetastet, so die Novellen von Storm, Pole Poppenspäler, Schimmelreiter. Dann wurde es langsam erwachsener, aber auch den ganzen Schund, die Angelique-Bände von Angoulême. Sowas liest man, wenn man jung ist. Und nach entwickelt sich dann ein Gefühl für Qualität, für gute Geschichten, für gute Sprache. Und als ich dann ins Pfarrhaus kam, war da sowieso eine riesige Bibliothek. Und da habe ich wirklich bei A angefangen. Wenn ich mit einem Buch gar nicht weiterkam, habe ich das nächste genommen. Ich habe mich durchgelesen von A bis Z.
Vielleicht sollte man das Lesen auch irgendwie so kostbar machen, wie es damals war. Also, dass man es eher verbietet oder dass es was ist, worum man sich Mühe geben muss. Vielleicht trägt man heute zu sehr dieses Kulturgut Lesen, diese Kulturtechnik Lesen zu den Lesern hin.
Ja, ich bedauere auch, dass so wenig nur noch gelesen wird und dass mir so viele Leute sagen, mein Kind liest nicht. Dazu kann ich nur sagen, wenn sie selber nicht lesen, lesen auch die Kinder nicht. Das ist auch eine Vorbildfunktion. Aber das Lesen zum Beispiel auf dem iPad oder auf dem Kindle, geht auch, habe ich auch schon gemacht, einen dicken Wälzer mit in Urlaub genommen, eben auf einem flachen elektronischen Gerät. Das ist aber nicht dasselbe. So eine intensive Versenkung oder Hörbücher hören hat auch mit Literatur zu tun, aber die intensive Versenkung in ein Buch. Das ist schon eine ganz spezielle Begegnung mit Sprache. Und dessen sollte man sich nicht berauben, finde ich.
Ich glaube, im Urlaub wird noch viel gelesen. Ich habe neulich in einem Hotel in Spanien in die Hotelbibliothek immer Bücher reingestellt, da versteckt. Und die waren nach wenigen Stunden immer schon weg.
Ja, das glaube ich auch. Aber wir sollten es auch in unser Leben integrieren. Ich meine, wir machen so viel Unsinn. Wir können doch mal am Tag eine Stunde abzwacken fürs Lesen. Ich verstehe das immer gar nicht. Übrigens, Hotel, der schönste Auftrag, einer der schönsten Aufträge, die ich je gekriegt habe, war für ein Luxushotel eine Bibliothek einzurichten. Erstmal 1000 Bände und inzwischen wächst es auf 2000. Ich bin auch immer noch der Bibliothek verbunden, obwohl es jetzt einige Jahre her ist. Und das ist herrlich. Man denkt erst an alle Lieblingsbücher, ist ja klar. Will man alle Lieblingsbücher reinstellen, dann denkt man, nee, das ist ein Hotel. Da sind Leute, die lesen gerade mal im Urlaub was. Die brauchen auch dünne Bücher, was mitnehmen an den Strand. Die brauchen Unterhaltung. Und dann, die brauchen nicht Der Mann ohne Eigenschaften oder so oder einen dicken Nabokov. Wenn, dann Lolita. Also man überlegt hin und her und das wird immer schwieriger, dann wirklich so eine große Bibliothek zu füllen mit sinnvollen Sachen. Ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen. Das hat großen Spaß gemacht.
Ja, Sie hatten eine große Bedeutung mit dieser Sendung Lesen, in der Sie so viele Menschen verführt haben, sich mit Literatur zu beschäftigen. Sie haben das ja auch manchmal regelrecht angeordnet. Mhm. Und ich weiß, dass Jahre später die Menschen immer noch gesagt haben, Heinreich fehlt uns, jetzt wissen wir nicht mehr, was wir lesen sollen.
Ich habe damals eine Sekretärin eingestellt, die mir geholfen hat bei der ganzen Büroarbeit mit der vielen Post und Manuskripten und Büchern. Die habe ich heute noch. Und zwar deshalb, weil ich immer noch bergeweise Briefe kriege von Leuten, was sollen wir lesen, was soll ich meinem Vater, meiner Mutter, meinem Kind schenken, wie kriege ich meinen Sohn ans Lesen, was empfehlen Sie, was kann ich zu Weihnachten verschenken, immer noch. Also das hat nie aufgehört und ich werde auch auf der Straße angesprochen. Ich habe auch damals wirklich den Buchhandel bewegt und die Bestsellerlisten und ich habe das ohne Eitelkeit mit großer Freude gemacht, weil ich weiß einfach, wie man Leute ans Lesen kriegt. Auch ungeübte, unintellektuelle Leute, die trotzdem ein Bedürfnis nach Geschichten haben. Und denen kann ich ihre Geschichten geben, die sie nicht enttäuschen. Und ich bedauere sehr, dass es so eine Sendung nicht mehr gibt. Heute ist alles viel intellektueller und in der Regel reden 4 Personen im literarischen Quartett jedes Buch vor die Wand, so klug sie auch sind und so klug sie auch darüber reden. Am Ende weiß der Leser nicht, was soll ich lesen. Ein Mensch, der mit Leidenschaft über ein Buch spricht, ist meiner Meinung nach allemal besser.
Davon bin ich auch überzeugt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es für Sie schwierig war, wie viel Macht Sie dann hatten. Denn dann wird man von den Verlagen umworben. Dann gibt es Verlage, deren Existenz davon abzuhängen scheint. Kommt das in der nächsten Heidenreich-Sendung vor?
Ja, das war so damals, das stimmt. Aber ich habe das nie als Macht empfunden. Da ich ja die Bücher und alles, was mit denen zu tun hat, das Geschäft drumherum liebe, habe ich mich immer verpflichtet gefühlt, aber nicht mächtig. Ich habe ja nicht irgendwie was verteilen wollen oder retten oder niedermachen. Ich habe ja auch nur gelobt. Ich habe gemerkt, dass ich sehr viel bewege und habe das so klug wie möglich eingesetzt. Dass ich damit manchmal einen Verlag gerettet habe, war mir gar nicht so bewusst, erst im Nachhinein. Und ich war immer sehr vorsichtig. Diese Macht wurde mir zugesprochen vom Feuilleton. Ich als Elke habe die gar nicht empfunden. Ich habe es als großes Glück empfunden, für so viele Bücher was tun zu können. Bücher, die in den Ecken rumlagen, die nicht besprochen worden waren bis dahin, die niemand bemerkt hatte. Richard David Brecht ist so ein Beispiel. Der erklärt Philosophie ganz einfach, sodass es jeder verstehen kann. Was macht Philosophie mit uns seit 2000 Jahren? Was machen die Denker? Wie haben die Welt bewegt? Der kann das erklären, dass man es versteht. Und dann habe ich den Leuten das mitgeteilt in dem Buch Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und dann schoss das durch die Decke und er sagt heute noch immer zu mir, du hast mein Leben verändert. Seitdem, ich habe gerade damals aufgeben wollen. Und ja, das freut mich. Also ich habe das nicht als Macht empfunden, sondern eher fast als eine Art Geschenk.
Eine zweite Leidenschaft neben der Literatur ist sicherlich die Musik. Wir haben noch ein weiteres Musikstück, das Sie sich gewünscht haben. Cold Song von Henry Purcell in einer Fassung von Sting. Ja. Warum wollten Sie diese Popfassung von Sting?
Die habe ich gerade erst entdeckt für mich. Ich kenne natürlich King Arthur von Purcell als Oper. Und da ist es eine Bassarie. Und ich kannte den Klaus Nomi. Ich weiß nicht, ob man den heute noch kennt. Der war einer der ersten AIDS-Toten in den frühen 80er Jahren. Ich kannte ihn hier aus Köln. Das war ein self-made Man, der sich selber alles Mögliche beigebracht hat. Weiß geschminkt, wie eine Kunstfigur auftrat. Und in ganz hohem Falsett, Countertenor kann man fast nicht sagen, Falsett, diesen Cold Song sang. Und er hat mich seitdem immer begleitet. Und durch Zufall, als ich den mal wieder suchte im Internet, bin ich auf Sting gestoßen, der eine Winterplatte gemacht hat. Und da gibt es ein Video, wo er mit 3 Musikern im Schnee und mit Hund ist und singt mit seiner tiefen, kratzigen Stimme diesen Cold Song so, dass es einem wirklich über die Seele schabt, weil man merkt, hier ist ein Mensch, der singt über seinen Tod. Purcell ist ja auch sehr früh gestorben und hat das gewusst, dass der Tod kommt. Also die Kälte ist nicht nur der Winter, es ist auch der Tod. Und ich finde das, wie Sting das singt, sehr, sehr anrührend.
Es wird sicherlich Fragen geben, was war das für eine Musik? Cold Song von Henry Purcell hier in der Fassung von Sting. Ich habe Sting übrigens mal kennengelernt, Elke Heinreich.
Mhm, der muss toll sein.
Ja, also er stand auf der Bühne, machte selber den Soundcheck und ich bin da einfach mit meinem Mikrofon zu ihm hoch und er hat tatsächlich einfach mit mir gesprochen.
Ja.
Sein Agent und Betreuer kriegt einen Herzinfarkt, dass ich mich an seinen Star da rangewagt hatte. Ein schüchterner, ganz zierlich wirkender Mann mit einer unglaublichen Ausstrahlung.
Die ganz Großen sind immer ganz nah und wunderbar und menschlich. Nur die Ziegen dazwischen. Und
ja, die Zecken, die ja, Geld ja. verdienen, dass sie ihn vermarkten.
Ja,
ne?
ja aber die, nein, das meine ich nicht, sondern ich meine so die selbsternannten Stars. Da habe ich auch schon viel erlebt in meiner ganzen Talkshow-Zeit. Aber die wirklich Großen sind immer leicht zugänglich und sind kluge, wunderbare Menschen.
Ist auch meine Erfahrung.
Ja.
Ja, ein eindrucksvoller Künstler, den Sie ausgesucht haben für diese Sendung Klassik à la carte, Elke Heidenreich. Die Musik, haben Sie sich die selber erarbeitet? Denn ich nehme an, dass in Ihrem Elternhaus so viel Musik gar nicht zu hören war dann.
Doch, meine Mutter war sehr, sehr, sehr musikalisch. Die kam aber aus einer so armen Familie, die hat nichts lernen dürfen, aber sie hatte alles im Gefühl. Und bei uns lief unentwegt das Radio mit klassischer Musik und sie hat alles mitsingen können und hat mir alles erklärt. Ich habe ganz früh als Kind konnte ich schon unterscheiden, Verdi und Puccini und Wagner und Mozart und Beethoven. Es lief alles und sie war so glücklich damit und hat es mitgesummt und mir beigebracht. Und sobald wir ein bisschen Geld hatten, hat sie eine Opernkarte gekauft und ich bin in die Oper gegangen und sie stand draußen und ich kam in der Pause, musste ja alles erzählen und vorsingen. Sie hat mich sehr früh daran gebracht. Und eines ihrer Geschenke an mich war ein kleiner Kofferplattenspieler. Meine erste Platte war, glaube ich, Feuerwerksmusik von Händel, dann irgendein Vivaldi und dann natürlich Bill Haley, Rock Around the Clock, 50er Jahre. Also sie hat immer darauf geachtet, dass ich Musik höre und Musik hat sich durch mein ganzes Leben gezogen. Ich habe als Kind Akkordeon gespielt, für ein Klavier hatten wir kein Geld. Im Pfarrhaus war dann ein Klavier, da habe ich Klavier gelernt. Habe viele Sendungen gemacht mit Musikern, mit Musik. Ich lebe ja auch mit einem Musiker zusammen und wir haben viele Jahre lang für die Kölner Oper gearbeitet. Er hat Partituren bearbeitet, ich Libretti für die Kinderoper. Und das hat immer eine große Rolle gespielt. Ich habe immer gesagt, mein Beruf ist die Literatur, aber meine große Liebe ist die Musik.
Und Sie haben ja etliche Bücher auch geschrieben über Musik.
Ja, nicht so viel geschrieben, ein paar, aber ich über Verdi habe ich eins geschrieben und eben über Venedig. Aber ich habe vor allem viele Bücher herausgegeben. Ich bin, nachdem das ZDF mich damals gefeuert hat, weil ich nicht artig war und zu sehr gemeckert habe über den späten Sendetermin und weil ich Reich Ranitzky ja beigesprungen bin in dieser unsäglichen Sendung, in der er den Preis nicht angenommen hat, bin ich rausgeflogen aus der Sendung und habe dann sofort angefangen, bei Random House Musikbücher herauszugeben. 5 Jahre lang habe ich das gemacht und habe 40 Bücher über Musik herausgegeben, unter anderem die Biografie von Martha Argerich. Und was noch? Ach, ganz viel. Also viele ganz wunderbare Sachen. Hans Neuenfels, Wie viel Musik braucht der Mensch? Seine Erinnerungen. Romane, auch ein Buch über die Geschichte der Band Pink Floyd. Also ganz verschieden. Pop, Rock und Klassik.
Elke Heidenreich als Verlegerin. War das denn gleichwohl, Sie dazu gestanden haben, zu diesem Entschluss, sich so zu verhalten, eine narzisstische Kränkung, dieser Rauswurf beim ZDF?
Die waren gekränkt, ich nicht. Ich habe meine Meinung gesagt und das ist ja nicht so gut angekommen. Ich hätte das diplomatischer sagen können, aber ich hatte irgendwie keine Lust. Und dann war ich halt draußen und habe was anderes gemacht. Das tat mir leid um die Sendung. Ich habe die Sendung sehr geliebt, aber nach 6 Jahren war es dann auch gut.
Und wie war das denn für Sie, als da andere Literatursendungen kamen? Ist das so, wie wenn man einen Mann verlassen hat und dann doch eifersüchtig ist, wenn er mit einer Neuen zusammenlebt?
Nee, Eifersucht ist auch was nicht zu meinem Wesen gehört. Es ist ja gut, wenn so viel wie möglich über Literatur gemacht wird. Ich finde nur oft die Art, wie es gemacht wird, nicht richtig. Gucken Sie mal, das fängt ja schon an bei den täglichen Nachrichten. Immer heißt es für den Sport in der Sendung, dann irgendwie wahlweise Christine Otto oder Norbert König oder wer auch immer. Nie für die Kultur in der Sendung. Kultur spielt eine untergeordnete Rolle. Die wird in Dreisat oder Arte um 23 Uhr versteckt. Und das geht nicht, finde ich. Dagegen habe ich immer gemeckert. Ich habe immer gesagt, wir müssen für die Verkäuferin, die aus dem Rewe nach Hause kommt, eine Sendung haben, die sie darüber informiert, was läuft im Kino, was kann ich mir im Theater angucken, was soll ich lesen. Das wird nicht ernst genommen und das hat mich immer geärgert und gekränkt. Und wenn die da auf ihrem Posten das nicht bemerken, ist es eigentlich eine Schande für die und nicht für mich.
Und privat sind Sie auch nicht eifersüchtig?
Ach, natürlich ist man mal eifersüchtig, wenn man jemanden liebt. Und so. Aber ehrlich gesagt war eher ich immer die Untreue. Und ich hatte immer sehr nette Männer. Und mich hat mein väterlich geerbter Leichtsinn eher umgetrieben. Eifersucht würde ich das nicht nennen. Es ist ein Kummer, dann eine Kränkung. Aber ich bin nicht jemand, der vor Eifersucht platzt oder dann vor der Tür steht und Geschrei macht oder so. entweder wird man geliebt oder man wird nicht geliebt. Damit muss man sich abfinden. Und man wird betrogen oder man wird nicht betrogen oder man betrügt selbst sich. So ist das Leben. Die Liebe ist keine feste Bank. Ich sage immer, es mangelt nicht an Liebe in der Welt, es mangelt an erträglichen Erwartungen. Was soll sie denn noch alles sein? Also natürlich geht da mal was schief. Eifersucht ist aber keine Lösung.
Es mangelt an erträglichen Erwartungen. Ein sehr schöner Satz. Vielleicht ja. Passt dazu ein weiterer Musikwunsch, den Sie uns gesagt haben und den wir jetzt Ihnen als Geschenk reichen möchten. Ein Auszug aus dem Oratorium Elias von Felix Mendelssohn Bartholdy.
Das habe ich selbst gesungen. Ich war lange Jahre im Bachchor. Wir haben nicht nur Bach gesungen, wir haben auch den Elias von Mendelssohn gesungen, natürlich auch Händel. Und ich habe diesen Elias geliebt, wie ich überhaupt den Mendelssohn über alle Maßen liebe. Und diese Geschichte eben vom Propheten Elias aus dem Buch der Könige über den Krieg zweier Religionen, das ist grandios. Und ich habe mir gewünscht, Zion streckt ihre Hände aus. Spielen Sie das?
Wir spielen Herr, höre unser Gebet.
Ah, ja, das ist das. Herr, höre unser Gebet, Zion streckt ihre Hände aus. Oh, wie schön. Ja, wunderbar, freue ich mich drauf.
Das freut mich, wenn wir Ihnen eine kleine Freude gemacht haben mit dem Auszug aus dem Oratorium Elias von Felix Mendelssohn Bartholdy, Herr, höre unser Gebet. Singen Sie denn noch weiter im Chor?
Nee, leider nicht. Ich war viele Jahre in Karlsruhe, als ich in Baden-Baden wohnte, bei SWF 3 habe ich ja gearbeitet, war ich in Karlsruhe im Bachchor mit einigen Kollegen. Wir sind auch immer noch befreundet, alle. Und das Singen ist etwas ganz, ganz Wunderbares gewesen. Und wir haben alle großen Oratorien und Passionen von Bach aufgeführt. Und ich habe das sehr genossen. Und meine Stimme rutschte immer mehr vom Sopran in den Alt. Und dann zog ich auch weg aus der Gegend nach Köln. Und dann habe ich keinen neuen Chor gefunden oder finden wollen, weil Alt wollte ich irgendwie nicht singen. Mein Sopran war dahin. Ich singe für mich zu Hause und ich habe die Noten alle noch und blätter da oft drin. Und bin ganz glücklich, dass ich das erleben durfte, diese Sachen singen. Das hat große Freude gemacht.
Viele erleben ja Singen wie eine Therapie, wie Streicheln für die Seele.
Ist auch so, ist auch so. Und wir haben immer, ich weiß noch, wir hatten unser Chorleiter hat Klavier gespielt dazu. Und wenn zum ersten Mal das Orchester dazu kam, bei der Generalprobe kam ja immer erst das Orchester, da haben wir alle geheult. Wir haben immer die Generalproben komplett verheult, weil es so schön war, plötzlich, wie es in der großen Kirche mit Orchester klang. Es war ein riesiges Glück, Weihnachten das Weihnachtsoratorium zu singen, das Osteroratorium von Bach, den Messias von Händel. Das habe ich noch gesungen, auch Brahms, Requiem. Also es war so schön. Ich bedauere das sehr. Es waren die glücklichsten Jahre in meinem Leben.
Kann man überhaupt sagen, dass Sie eine Begabung zum Glück haben?
Ja, sehr. Man muss zum Glück ein Talent haben, man muss es greifen, da wo es ist, denn meine Voraussetzungen waren nicht gut, aber mir ist so viel Wunderschönes in meinem Leben passiert, dass ich sagen würde, trotz Krebs und Lungenoperationen und Krankheiten und Scheidungen, ich hatte und habe ein wirklich glückliches Leben. Ich habe viel Glück gehabt. Ich habe es aber auch angenommen, das Glück. Da, wo es um die Ecke lugt, da habe ich es sofort gepackt.
Kann man nicht von jedem einfordern, nee, aber es ist ein Talent. Dann.
Es gibt Leute, die sagen immer, heute ist zu kalt. Ich sage Gott sei Dank, dass es heute nicht so heiß ist. Es ist eine Sache, wie man die Dinge betrachtet.
Hat es Ihnen denn was ausgemacht, dass Sie durch Ihre Popularität ein Privatleben auch zum Teil in der Öffentlichkeit führen mussten?
Hatte ich gar nicht. Es gibt so viele Dinge, von denen niemand was weiß, wie ich 10 Jahre mit jemandem zusammengelebt habe, wovon nie jemand was wusste, jemand Schüchternes, der nicht in die Öffentlichkeit wollte, nach der Trennung damals von meinem Mann. Und das ist nie bekannt geworden. Ich habe immer es sehr gut verstanden, die Dinge, die ich nicht sagen wollte, auch für mich zu behalten. Es ist eben eine Frage, ob man auf Facebook oder Twitter oder im Fernsehen oder in Talkshows alles erzählt oder nur das erzählt, was man erzählen will. Und das habe ich eigentlich immer gemacht. Und insofern hatte ich immer ein sehr schönes, funktionierendes Privatleben.
Was Sie erzählen wollten jetzt in Ihrem neuen Buch, das in diesem Monat erscheinen wird, ist Ihre Wanderung den Rhein entlang von den beiden Quellen bis zu den Mündungen des Rheins.
Ja, der hat 2 Quellen und 2 Mündungen, dieser Vaterrhein. Der ist gewitzt.
Doppelzüngig.
Ja.
Das muss ja auch körperlich richtig eine Herausforderung gewesen sein.
Ja, und war es auch. Aber wissen Sie, ich finde, ich habe den Rhein dann irgendwann als ja fast wie einen Menschen gesehen, als Figur. Wenn man in den Bergen ist und sieht, wie er da rauskommt, wirklich aus dem Schnee, eine helle, sehr schnelle Quelle, glasklares Wasser. Man kann drüber springen. Kleiner Bach plätschert und kann nicht schnell genug zu Tal kommen, wie ein Kind, wie ein Knäblein. Dann wird das Kind größer. Dann klatscht man ihm schon das erste Kraftwerk hin. Dann wird er immer breiter. Dann hat er keine Lust mehr auf die Faxen und verschwindet im Bodensee. Wie ein Kind, was von zu Hause abhaut. Er ist einfach weg. Man sieht ihn aber im Bodensee, weil sein Wasser eine andere Farbe hat. Und er kommt dann hinten wieder raus und fließt dann, wird immer breiter, immer größer wie ein junger Mann und gibt noch einmal den Rocker, Born to be Wild. Bei Schaffhausen stürzt er als Rheinfall in die Tiefe und macht noch mal richtig Lärm. Und dann ab Basel geht er ins Transportwesen, wird ein erwachsener Mann, hat viele Väter, viele Kinder, rechts und links, Vater Rhein, all die Nebenflüsse, Töchter und Söhne. Und dann ist er im Transportwesen bis Amsterdam. Und dann ist er wie ein alter Mensch, der sich verfranst. Das heißt, er weiß nicht mehr, wie er heißt. Er heißt nicht mehr Rhein, er heißt Leck oder Waal. Er fließt bei Rotterdam oder bei Amsterdam. Er versackt im Meer. Er ist irgendwie weg, wie dement. Er ist nicht mehr da, dieser große, stolze Fluss. Und das hat mich so gerührt. Ich sehe ihn wie eine Person.
Haben Sie als Kind auch noch im Rhein geschwommen?
Nein, im Baldeneysee, das ist die Ruhr. Ich bin ja nicht am Rhein aufgewachsen, aber Wolfgang Niedecken hat mir erzählt, dass sie als Kinder immer von der Brücke gesprungen sind und geschwommen und sich dann von den Lastkähnen mit zurück haben nehmen lassen. Und das war damals wohl noch möglich. Heute geht es ja an einigen Stellen wieder. Am Niederrhein habe ich es gesehen. Wir sind im Sommer gefahren und am Niederrhein gingen die Leute ins Wasser und die Tiere kamen zum Trinken. Und da dachte ich immer, wenn ihr wüsstet, was bei Wesseling und Ludwigshafen und Basel alles reingeschmissen wird, dann würdet ihr vielleicht hier nicht trinken. Aber es ist schon etwas besser ist es geworden in den letzten Jahren.
Sie haben eine Menge erlebt während dieser Wanderung und erzählen davon in dem Buch. Es gibt ja auch Menschen, die Geräusche, besonders bei dem jungen Rhein, der noch wild ist und tobt und braust und wütet, die an den Geräuschen hören können, was so ansteht.
Ja, das hört man beim Fluss natürlich, ob er säuselt, ob er plätschert oder jetzt ja angeschwollen ist beim Hochwasser wieder. Und beim Rheinfall ist richtiges Getöse, wenn der da runterdonnert. Aber wir haben ja ein Buch gemacht mit Wörtern und Bildern. Das Hören spielt bei dem Buch nun keine große Rolle. Beim Venedig-Buch schon, da habe ich immer über Musik auch geschrieben und hoffe, dass die Leute sich die dann angehört haben und habe bei meinen Lesungen auch immer Musik dabei gehabt.
Es ist bestimmt kein Zufall, dass so wir Norddeutschen das immer so ein bisschen bewundern, dass am Rhein das Leben manchmal ein bisschen leichter genommen
ja,
wird.
Ja, warum ist es am Rhein so schön? Weil die Burschen so durstig und die Mädchen so lustig.
Aber das kann ja nun nicht alles sein. Ich werde übrigens die Lesungen aus dem Rheinbuch auch mit meinem Freund zusammen machen. Marc-Aurel Flors ist ja Komponist und auch Pianist. Und der übt gerade ein lauter Rheinlieder. Die albernen, die blöden, eben warum ist es am Rhein so schön? Oder wenn das Wasser vom Vater Rhein Joldner Wein wäre, ja, möchte ich so gern ein Fischlein sein, dieser Unfug. Der Rhein ist ja unendlich besungen worden, aber eben auch Franz Liszt, der Rheinlieder geschrieben hat, oder die Lorelei natürlich, oder der unglückselige Schumann mit seiner Rheinischen Sinfonie. Das alles wird in der Musik auch vorkommen, dann, wenn wir Lesungen machen.
Und bei den Schlagern darf das Publikum mitsingen?
Wenn sie wollen, klar, mich stört nichts.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie die Menschen dazu bringen.
Ja, dann rufe ich, und jetzt alle, und dann singen die schon. Ja, warum nicht? Die Lorelei singt sicher jemand mit.
Wir haben jetzt nichts zum Mitsingen, aber es ist ein weiterer Wunsch von Ihnen, O salutaris hostia von ja. Juan Chrysostomo, der Ariaga.
Jetzt werden Sie denken, wie kitschig ist das denn? Darf ich ein bisschen was zu ihm sagen?
Ja, bitte
das
gern.
Das habe ich durch Zufall irgendwann mal entdeckt. Der Ariaga war ein spanischer, eigentlich ein baskischer Violinist und Komponist. Er ist 1806 geboren und schon 1826, ein paar Wochen vor seinem 20. Geburtstag, gestorben an Tuberkulose. Also er ist ganz jung, keine 20 Jahre alt geworden. Er war ein frühes Wunderkind, hat schon mit 15 eine Oper geschrieben und ist mit 16 aus Spanien weggegangen nach Paris ans Konservatorium und man nannte ihn immer den spanischen Mozart. Und er hatte eine tolle Entwicklung vor sich, aber er ist dann eben so jung gestorben und völlig vergessen und erst später wiederentdeckt. Und dieses O salutaris hostia ist eine Motette für Chor, sehr ergreifend. Der Text geht zurück auf eine eucharistische Hymne, den Thomas von Aquin geschrieben hat. Und mein Großvater hat im Männerchor gesungen und hat mich immer mitgenommen. Und ich habe diese Männerchöre geliebt. Ich saß immer unterm Tisch und habe zugehört und fand diese Stimmen so ergreifend. Und ich habe das Gefühl, die haben dieses Ding auch mal gesungen. Irgendwie ist es in meiner Erinnerung und darum wollte ich es nochmal hören.
Klassik à la carte, heute mit Elke Heidenreich, die sich diesen Musiktitel gewünscht hat.
Ein 17-Jähriger hat das geschrieben, das ist schon erstaunlich, oder?
Ja.
So eine Tiefe mit 17, so eine Ruhe, eine entschleunigende Musik. tut mir gut, sowas.
Sie haben eben sich erinnert an Ihren Großvater. Wenn Sie so eine Liste machen sollten, wie sie manchmal hinten in Büchern steht, wem alles gedankt werden soll, weil er eine Tasse Kaffee gekocht hat während der Arbeit an dem Buch oder lektoriert hat, angespornt hat, Kopfschmerztabletten besorgt hat. So eine Liste macht man ja auch immer fürs ganze Leben. Wem sind Sie zu Dank verpflichtet in Ihrem Leben?
Vor allem drei Menschen, würde ich sagen. Das ist der Pfarrer, Karl-Heinz Meyer hieß der, der mich damals mitgenommen hat von Essen nach Bonn, wo ich Abitur gemacht habe, sehr behütet und dann studieren konnte. Das hätte ich alles in meiner alten Umgebung nicht geschafft. Dann meine beste Freundin, die heißt Leonie von Kleist, die auch für mich arbeitet und auf die ich mich 100% in allem verlassen kann. Und ich hatte ja eine sehr lange, sehr glückliche Ehe mit Bernd Schröder, der immer mich ermuntert hat zu schreiben. Der immer gesagt hat, du kannst das, mach das. Und mit 50 habe ich mich dann ja auch endlich getraut. Das sind, glaube ich, so die drei wichtigsten Menschen in meinem Leben. Aber viele andere spielen auch eine Rolle. Und der Mann, mit dem ich jetzt lebe, bereichert mein Leben sehr durch Musik und so. Aber das, was mich so geprägt hat über all die Jahre, das waren wohl diese drei.
So eine Liste, da müsste man ja auch immer eine Weile sich hinsetzen und noch intensiver darüber nachdenken. Aber ich habe gehört, dass Sie auch mit allen Männern, wo die Beziehung irgendwann auseinandergegangen sind, immer eine weitere Freundschaft gepflegt haben.
Ja, mit allen nicht. Aber ich habe mich immer bemüht, auch wenn es vorbei ist, dass eine Freundschaft draus wird. Man hat sich doch sehr gut gekannt und dann ist es doch blöd, den Faden ganz durchzuschneiden. Das finde ich schon, ja. Und ich will auch nicht jedem danken, der mal eine Tasse Kaffee gekocht hat oder nett mit mir war. Ich hatte viele tolle Kollegen. Ich hatte zum Beispiel eine ganz wunderbare Redakteurin bei Lesen. Marita Hübinger, die für Arte arbeitet, oder die Linda Walz, die Lektorin, mit der ich die ganzen Musikbücher gemacht habe. Auf meinem Weg sind viele tolle Menschen, die mir geholfen und mich begleitet haben. Aber so für mein Herz wichtig, für meine Entwicklung, meine persönliche, das wären wahrscheinlich eher die drei.
Hat sich die Art Ihrer Arbeit jetzt verändert, wenn Sie es vergleichen mit dem, wie man losgelegt hat, so 20, 30, jedes Jahrzehnt?
Ja, klar, das Tempo wird anders, aber eigentlich nicht. Ich schreibe immer noch und wenn ich was geschrieben habe, so wie jetzt das Rheinbuch, das heißt, alles fließt, dann gehe ich damit auch, dann lasse ich es auch fließen, dann gehe ich damit auch vor Leute und auf Bühnen. Nicht mehr so viel wie früher, ich bin die Reiserei ehrlich gesagt ein bisschen leid. Ich bin wahnsinnig viel gereist in meinem Leben, auf allen Kontinenten und auch Lesereisen innerhalb von Deutschland, Schweiz, Österreich, das bin ich etwas leid. Aber ich sitze immer noch jeden Tag an meinem Schreibtisch, ich lese, ich informiere mich, ich arbeite weiter, ich schreibe Briefe, klar, immer noch.
Und Sie haben vorhin gesagt, dass Sie immer noch gefragt werden, angesprochen werden, was sollen wir denn lesen? Haben Sie in diesem Frühjahr einen Tipp?
Ja, ich habe wahnsinnig gern die Bücher von Joachim Meyerhoff gelesen. Ich finde, das ist Unterhaltungsliteratur auf einem ganz hohen Niveau, was kaum jemand kann. So konnte es früher Vicky Baum und solche Leute. Der hat ja an seinem Leben entlang geschrieben. Alle Toten fliegen hoch über seine Kindheit in einer psychiatrischen Klinik, wo sein Vater Arzt war, also in diesem Umfeld. Dann das wunderbare Buch, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke über seine Großeltern und seine Ausbildung als Schauspieler. Und jetzt gerade habe ich sein neues Buch gelesen, die Zweisamkeit, wie heißt es, die Zweisamkeit der Einsamen, über seine Liebesaffären und Frauengeschichten. Und der kann einfach schreiben, erzählen, der ist wunderbar. Also den kann ich nur jedem, auch nicht geübten Leser, ans Herz legen.
Na, dann haben wir Ihnen das immerhin jetzt noch entlockt, diese kleine Lektüre-Empfehlung. Man braucht immer so eins, das für alle passen könnte.
Das könnte für alle passen, vor allem die entsetzliche Lücke, das ist einfach großartig.
Und Ihr eigenes Buch haben Sie eben auch noch mal erwähnt. Ich will das auch gerne tun, denn es erscheint jetzt in den nächsten Tagen. Elke Heidenreich, Alles fließt, der Rhein, eine Reise, Bilder, Geschichten zusammen mit dem Fotografen Tom Kraus. Das erscheint im Corso Verlag in diesem Monat. Ja, dann danke ich Ihnen schön für das Gespräch.
Ich danke auch, für dass Sie mich eingeladen haben und dass ich meine Musik spielen durfte. Das hat gut getan, das alles mal wieder zu hören.
Am Mikrofon verabschiedet sich Annemarie Stoltenberg.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Hören und genießen.